Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM, laut und weiblich, der Frauen-Podcast der Mopo. Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark. Let's go, Sisters! Moin Moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM Laut und Weiblich, dem Frauen-Podcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Katharina Wolf über ihr neues Magazin Strive, dem ersten weiblichen Business- und Politikmagazin, über Chancen und Schwierigkeiten von Frauen in der Wirtschaftswelt und natürlich über das Thema Frauen in Führungspositionen.
Genau, und Katharina kennt sich auf jeden Fall sehr gut aus mit dem Thema, denn sie ist selber Chefin und führt seit über 10 Jahren ihre eigene Personalberatungsfirma D-Level. Und außerdem unterstützt sie junge Startups in verschiedenen Entwicklungsphasen, fachlich und finanziell. Und ist eine absolute Fachfrau in Sachen Technologietrends. Aber Katharina hat auch schon in anderen Bereichen mitgemischt und saß zum Beispiel von 2011 bis 2015 als Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft und war dort unter anderem für die Bereiche Netzpolitik und Gleichstellung zuständig. Und 2014 schrieb sie ein Empowerment-Buch mit dem Titel Selbstverständlich Frau. Ach so, ja, und Schlagersängerin war sie auch schon mal. Was für eine Powerfrau. Willkommen bei Frau FM, liebe Katharina, wie schön, dass du da bist.
Dankeschön euch beiden. Ja, es ist immer wieder verblüffend zu hören, was ihr alles schon gemacht habt. Manchmal vergesse ich selber. Und ich bin tatsächlich erst 37 und nicht 55.
Ja, und schon so eine lange Liste. Wow, da ist auf jeden Fall viel Macherenergie da. Sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auch gleich mit deinem neuesten Projekt anfangen, oder Projekt kann man es gar nicht mehr nennen, es ist ja schon eigentlich fertig, mit deinem neuen Magazin. Und zwar hast du letztes Jahr das Strive-Magazin ins Leben gerufen und hast selber im Vorspann der ersten Ausgabe geschrieben, dass mittlerweile 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen sind. Was aber, wenn man das jetzt mal auf alle berechnet, immer noch höchstens ein Fünftel von dem ist, was tatsächlich, also wie die Wirtschaftslandschaft tatsächlich aussieht. Und auch die Medienlandschaft ist gerade im Bereich Business und Politik noch sehr männerdominiert. Warum ist es jetzt so wichtig? Warum brauchen wir ein speziell feminines Business- und Manager-Magazin?
Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, das Manager-Magazin, das ist ein Magazin, was sich eigentlich idealerweise natürlich an Männer und Frauen richten sollte. Der Titel sagt es schon, es richtet sich natürlich nur an Männer. Die ganzen Werbewelten sind männlich. Die Artikel sind eher, sag ich mal, für Männer geschrieben, auch häufig aus einer Männerperspektive. Die Grafik, glaube ich, mit den großen schwarzen Balken richtet sich eher an Männer. Und das geht nicht nur dem Manager-Magazin so, sondern ganz vielen Wirtschaftsmagazinen. Und ich finde einfach, dass 1,3 Millionen Frauen, die in Führungspositionen sind und eben noch ganz, 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 ganz viele mehr, die tolle Abschlüsse machen und eine Führungsposition anstreben, ich finde, dass die ein Heft verdient haben oder die Frauen ein Heft verdient haben, was sich auch an sie wendet. Deswegen haben wir gesagt, diese doch recht offensichtlich klaffende Marktlücke wollen wir schließen, indem wir sagen, wir machen ein Business-Magazin aus Frauenperspektive. Wahrscheinlich wäre der richtige Claim zu sagen, wir sind ein Wirtschaftsmagazin, was sich nicht nur an Männer richtet, aber damit verkauft man keine Hefte. Das ist kein wirklicher USP. Deswegen haben wir den Claim so gewählt, dass wir ein Business-Magazin aus Frauenperspektive sind.
Okay, hast du so Beispiele, was dich jetzt tatsächlich so konkret gestört hat? Also grundsätzlich ist es so, dass es sehr männerlastig ist, aber hast du Beispiele, wo du sagst, das hat dich an herkömmlichen Manager-Magazinen einfach unglaublich gestört?
Ja, also ich finde schon, dass manchmal sexistisch geschrieben wird, ohne dass sie es, glaube ich, wollen oder merken. Ich finde, dass viel zu wenig Role Models tatsächlich stattfinden in den, also ich habe mich einfach nicht wiedergefunden in diesen Heften. Ich habe nicht meine Role Models gefunden, wo ich sage, ah, die hat es so und so gemacht, dann gucke ich mir da mal was ab. Ich kann mir auch von Männern eine ganze Menge abgucken, aber es ist schon schöner, wenn man auch das eigene Geschlecht mal als Vorbild hat. Es gab irgendwann mal ein Cover zum Beispiel auf dem Manager-Magazin mit Tina Müller, wo eine Story über sie gemacht wurde, wo sie als, ich weiß gar nicht, hart und dominant und also alles negativ geprägte Worte beschrieben wurde. Und ich glaube, wenn sie als Mann in dieser Führungsposition wäre, würde sie als tough und durchsetzungsstark beschrieben. Sie war eine der ersten, die sich tatsächlich gemeldet haben und sofort gesagt haben, wow, vielen Dank für diese tolle Initiative. Und als selbst häufig beschriebene finde ich das ganz großartig, dass ein Magazin sich jetzt auch mal einen anderen Blickwinkel vornimmt. Deswegen, ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt eine ganz, ganz lange Liste machen. Ich finde tatsächlich, die Grafik spricht mich nicht unbedingt an. Ich finde die Werbewelten einfach, wenn immer nur mir Uhren für Männer vorgeschlagen werden, Autos für Männer und Co. oder Autos kann ja nun jeder kaufen, aber es ist schon so hergerichtet, dass, dass ein Mann sich mit Sicherheit eher angesprochen fühlt als eine Frau.
Ja, stimmt, ja. Das ist auch so unser Eindruck, wenn wir da mal, oder ja, eigentlich der große Eindruck, wenn man da mal so durch die Magazinregale streift, ne? Mhm. Genau, wie wir alle wissen, ist der Printmarkt ja jetzt nicht der stärkste und wird immer schwächer und schwächer. Und natürlich jetzt auch die Frage an dich, warum hast du dich trotzdem entschieden, ein Magazin rauszubringen?
Ja, also ich habe natürlich lange überlegt, ob ich ein Online-Magazin rausbringen sollte oder ein Print-Magazin. Und tatsächlich haben die Zahlen mich am Ende davon überzeugt, ein Print-Magazin rauszubringen. Es ist so, dass wir finanzieren uns durch unsere Leserinnen und Leser. Wir finanzieren uns aber eben auch durch Werbekunden. Und die Werbebudgets im Printbereich, ja, die schrumpfen, aber lange nicht so gravierend wie im Online-Bereich. Im Online-Bereich steigen die Werbebudgets zwar, aber 70% der Werbebudgets gehen an Facebook und Google. Das heißt, wenn ich heutzutage ein Webshop oder irgendwas bin, nehmen wir mal an, das Beispiel Zalando kennt jeder, dann buche ich meine Ad-Kampagnen bei Facebook und gehe auf Facebook und auf Google und gucke, dass ich SEO optimiert kriege und. Da gebe ich aber super wenig Geld für Affiliate aus. Und Affiliate-Marketing wäre ja das Pendant, sage ich mal, zur Printwerbung, also einfach ein Banner zum Beispiel auf der Seite zu haben. Und deswegen haben mich am Ende die Zahlen davon überzeugt, abgesehen davon, dass ich einfach Lust hatte auch auf ein haptisches Produkt, weil das doch nochmal eine andere Qualität ist. Ich persönlich, ihr könnt mich jetzt alt nennen, aber ich habe bei Büchern und bei Zeitschriften gerne noch was in der Hand.
Ja, so, bin ich voll bei dir, ist bei mir auch so. Ich habe einen E-Book-Reader hier liegen, aber ich nutze ihn nicht. Also ich habe meine Wohnung ist voll mit gedruckten Büchern.
Ja, und da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen mit beschäftigt und auch mit meinem Co-Founder, dem Sebastian Ratz, der einen Verlag in New York hat zusammen, der sagte so schön, und der hat mir erklärt, dass eine andere Form von Preisbereitschaft auch bei Kunden und Kundinnen entsteht, wenn du nämlich quasi das Intellektuelle, also Intellectual Property, mit einem physischen Produkt verbindest. So, und wir haben nun den Content und das physische Produkt, das ist ein bisschen ähnlich bei Apple, da hast du das wahnsinnig tolle Design des physischen Produktes und aber die wahnsinnig tolle Software. Tesla, genau das gleiche Beispiel. Und so ähnlich ist es auch im Printbereich, dass du doch noch eine andere Preisbereitschaft oder Zahlbereitschaft, Kaufbereitschaft hast, wenn du tatsächlich was Physisches in der Hand hast, weil man sich vorstellen kann, dass dafür Geld ausgegeben wurde, um das zu drucken zum Beispiel. So. Und all dieses zusammen aus persönlichem Interesse heraus, sage ich mal, die Zahlen, die nicht unbedingt für die Online-Werbebudgets sprechen, weil die eben zu Google und Facebook gehen, gepaart mit dieser anderen Preisbereitschaft bei einem Printprodukt, haben dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, so, auch wenn es von vielen als mutig angesehen wird, für uns ist es das einzig Logische, wenn man ein Business-Model aufbauen will, das sich am Ende natürlich auch selber trägt. Wir sind ein eigenständiger Verlag, wir gehören nicht zu irgendeinem großen Verlag, das heißt, wir können nur überleben, wenn uns genügend Leserinnen und Leser kaufen und wenn uns genügend Werbekunden buchen, und deswegen war die Entscheidung dann irgendwann relativ einfach.
Ja, und das ist ja auch eine Entscheidung, mit der sind wir ja, oder mit diesem Thema sind wir ja auch irgendwie total konfrontiert. Und das ist auf jeden Fall schon was Schönes, doch immer noch die Mopo auch in der Hand zu haben, irgendwie jeden Tag oder jetzt im Homeoffice gar nicht mehr so oft. Aber es ist was anderes.
Also ja, und vielleicht ist es auch die Kombination, ne? Ich meine, ihr mit eurem Podcast, die Mopo hat eine tolle genau. Website, wo nochmal aktuellere Beiträge dann drauf sind und so. Deswegen finde ich, die Kombination ist es vielleicht einfach. Aber vielleicht will ich auch einen Artikel in der Mopo mal irgendwie 3 Sekunden länger lesen, und das ist dann noch gerade jetzt, und das merken wir auch, die Print oder der Printkonsum, sage ich mal, gerade zeitlich ist hochgegangen während Corona, weil wir alle eh schon immer vor diesen Laptops sitzen und irgendwann abends ich auch irgendwann die Schnauze voll habe, wieder irgendwie vorm Laptop oder vorm Handy zu sitzen. Da finde ich das ganz schön und entspannend fürs Auge, auch mal irgendwie tatsächlich eine Mopo, eine Strive oder was auch immer dann irgendein Buch zu nehmen.
Genau, nochmal Stichwort Strive. Wollt ihr ausschließlich Frauen erreichen? Oder vielleicht nochmal so auch als zweite Frage, was können Männer denn daraus noch lernen aus eurem Magazin?
Nein, wir wollen nicht nur ausschließlich Frauen adressieren, sondern wollen eigentlich quasi all den Frauen eine Heimat bieten, die sich bisher in den Wirtschaftsmagazinen noch nicht zu Hause gefühlt haben. Ich glaube, dass wir bekommen von Männern fast genauso gutes Feedback zu den Magazinen wie von Frauen. Okay. Viele auch, wow, ich war überrascht, weil dieser Claim eben ist aus Frauenperspektive, um natürlich jeder Frau zu sagen, hallo, hier bekommst du etwas anderes als bei den bisherigen Wirtschaftsmagazinen, haben sehr viele Männer gesagt, ich war überrascht, wie gut der Content ist. Ich verstehe das mit der weiblichen Perspektive, manchmal dadurch, dass eine weibliche Autorin schreibt, manchmal darüber, dass wir einen weiblichen Engel irgendwie zu einem Thema haben, Thema Ehevertrag oder so, dass wir eben das eher aus einer Perspektive einer Frau schreiben. Aber die sagten fast alle, es ist trotzdem super spannend und ehrlicherweise jedem Mann, der sich irgendwie mit einer Frau auseinandersetzt, ob als Führungskraft oder als Ehepartner oder als Kumpel oder wie auch immer, tut ab und zu mal eine weibliche Perspektive ja auch ganz gut. Und deswegen, deswegen haben sehr viele Männer auch gesagt, finden sie es sehr interessant, dass vieles auch einfach mitzunehmen und nochmal auch den Perspektivwechsel hinzukriegen.
Ja, aber ist nicht gerade du hast eben schon gesagt, dass viele gesagt haben, sie sind überrascht, dass der Content so gut ist. Ist das nicht auch immer so ein bisschen, es ist irgendwie ein gut gemeintes Kompliment, aber es ist auf der anderen Seite auch so, ja, aber was habt ihr denn gedacht, dass es jetzt schlecht wird, weil es von einer Frau ist?
Nee, so habe ich das überhaupt nicht gewertet, ehrlicherweise. Also das haben auch Frauen gesagt. Auch Frauen haben gesagt, wir hatten ganz tolle Kommentare auch bei LinkedIn und Co., die gesagt haben, wow, also ich war zumindest skeptisch. Noch ein Business-Magazin, ich habe gerade irgendwie alle anderen abbestellt. Ich wusste nicht richtig, was mich erwartet und ich war überrascht von der Tiefe der Artikel. Wir sagen immer so schön, wir wollen die Artikel so readable machen. Das heißt, wir verpacken Themen so, dass du sie abends auf der Couch auch noch Bock hast zu lesen oder im Urlaub oder am Wochenende. Und da haben wir viel Feedback bekommen, dass sie überrascht sind, wie gut der Content tatsächlich ist. Naja, ich meine, seien wir ehrlich, ich habe noch nie einen Verlag aufgebaut, ich war noch nie Herausgeberin, wir haben super Autorinnen bei uns, aber das sieht man auf den ersten Blick ja auch nicht immer sofort. Deswegen glaube ich, ist es für mich eher ein ganz tolles Feedback, denn meine große Schwäche ist, wie so häufig, auch die größte Stärke. Ich glaube, geht uns allen ganz häufig so. Dadurch, dass ich keine Ahnung hatte von dem eigentlich, was ich da tue, habe ich sehr viele Scheuklappen nicht gehabt, die vielleicht ein Verleger oder eine Verlegerin, die das schon seit Jahren machen, hatten oder haben. Ich habe ganz häufig den Satz gehört, aber so macht man das nicht in der Verlagswelt. Ich habe gesagt, warum denn? Also ich habe ganz viele Dinge total hinterfragt und wir haben das Rad vielleicht nicht immer neu erfunden, aber zumindest mal neu angestrichen. Und ich glaube, das ist was uns unheimlich gut tut, was aber natürlich auch am Anfang als Schwäche ausgelegt werden kann, wenn man sagt, ja, die hat ja gar keine Ahnung davon, warum soll ich mir denn das Heft kaufen? Das wird doch bestimmt nicht gut. Und da arbeiten wir jetzt natürlich ganz doll dran, dass wir quasi den Beweis antreten, dass wir mit den großen Magazinen mithalten oder vielleicht sogar inhaltlich besser sein können und das hinkriegen, diese weibliche Perspektive dazu zu verpacken.
Und wie hast du dich dann so reingefuchst? Also hast du dir das angelesen oder dir irgendwie nochmal ein Coaching von aus dem Journalismus, aus dem Printbereich geholt oder wie ging das?
Also ich habe natürlich sehr, 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 sehr viele Gespräche geführt mit fast allen großen Verlagen, auch um rauszufinden, warum machen die eigentlich kein Business-Magazin, was sich an Frauen richtet. Und tatsächlich haben fast alle so ein Konzept in der Schublade liegen. Die Zielgruppe ist nur zu klein, in Anführungszeichen, um diesen Wasserkopf, den natürlich ein großer Verlag hat, um diesem Budget, was so ein Verlag dann sofort einsetzt, bei einem neuen Titel gerecht zu werden. Da sind wir natürlich viel, viel besser aufgestellt. Wir haben ein kleines Redaktionsteam, können ganz viel mit Freien machen, haben eben keinen riesigen Wasserkopf. Also ich verdiene mein Geld nach wie vor über die Personalberatung. Und ich sage immer mal, ich habe Strive quasi als meine große Leidenschaft, die ich noch for free mache, aber was sich natürlich irgendwann auch hoffentlich ändert. Aber genau, da habe ich super viele Gespräche geführt und ich bin ein Mensch, der durch Geschäftsmodelle lebt. Ich sauge Geschäftsmodelle auf wie irgendwie, weiß ich nicht, die Luft zum Atmen. Ich habe mich dafür immer schon wahnsinnig interessiert und deswegen in dem Moment, wo mich was interessiert, sage ich immer, bin ich ein kleines bisschen ADHS gefährdet. Auch wenn es, ich will es nicht runterspielen, Ich glaube, es gibt auch Menschen, die darunter leiden, aber wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann fuchse ich mich halt wirklich bis ins letzte Detail rein. Und so war irgendwann
alles und ja.
Genau, und so war irgendwann schnell klar, zumindest welche Fragen ich stellen muss, damit ich weiß, ob meine Herangehensweise und meine Denke dazu irgendwie vollkommen absurd ist oder ob das vielleicht einfach nur ein neuer Ansatz ist. So entstehen ja Innovationen.
Er braucht auch echt viel Mut, ne?
Das witzigerweise, witzigerweise habe ich das nie, auch als ich mit 26 meine Personalberatung gegründet habe, habe ich das nie als so besonders mutig empfunden, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Meine Mutter ist Ärztin mit einer eigenen Praxis lange gewesen. Mein Vater ist auf Neudeutsch Entertainer, also Moderator, genau. Schauspieler, Sänger, mit dem ich ja auch lange zusammen gesungen habe. Und da habe ich die Ups und Downs immer gesehen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, die Verantwortung für einen Betrieb zu tragen und. Deswegen glaube ich, bin ich damit so aufgewachsen, dass sich das für mich eher als selbstverständlich als mutig angefühlt hat.
Toll, das setzt ja auch ein wahnsinniges Vertrauen irgendwie auch in die Welt also voraus, ne? Dass man dann irgendwie sagt, okay, nee, ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt einfach, egal, was dabei rauskommt.
Ja, ich glaube, da sind auch immer natürlich die Voraussetzungen irgendwie wichtig. Ich hatte das Glück, dass ich eben, ich habe mit 14, glaube ich, meine erste Sendung mit meinem Vater zusammen moderiert, mit 16 irgendwie die erste CD mit ihm zusammen aufgenommen. Ja, ist krass, oder? Damals gab es noch CDs, gibt es
ja gar nicht mehr. Ich habe jetzt keine Kassette.
Waren wir nicht mehr im Plattenalter, genau, ja. ich habe eben sehr, sehr früh angefangen und habe dadurch, glaube ich, natürlich auch ein finanzielles Polster aufgebaut und auch vieles schon gesehen gehabt, was du mit 26, wenn du aus dem Studium kommst, sonst vielleicht nicht gesehen hast. Und das hat einfach natürlich, war eine gute Grundvoraussetzung, dass ich einfach am Ende nicht tief gefallen wäre. Und mit 26 hatte ich natürlich auch irgendwie, ich hatte keine Familie, ich hatte irgendwie keine Wohnung, die ich gekauft hatte oder so. Ich hatte keine einzige finanzielle Verpflichtung, außer mich selber zu ernähren. Und das ist irgendwie natürlich leichter, aus so einer Situation heraus zu gründen, als wenn du irgendwie einen Kredit hast, den du abzahlen musst, eine Familie, die du ernähren musst, irgendwie oder auch schon in einem Job warst, in dem du gut verdient hast, da auf ein Level wieder runterzugehen, ist auch schwieriger. Deswegen glaube ich, also das Setup, da hatte ich schon einfach Glück. Oder habe es mir auch erarbeitet, Glück muss man sich ja auch erarbeiten. Deswegen hat sich das nicht als so groß, also ich habe mir selber vertraut, ja, aber es hat sich nicht so mutig angefühlt oder nicht als so Grundvertrauen, glaube ich, wie es von außen, glaube ich, aussieht.
Wen genau soll denn das Magazin eigentlich ansprechen? Also du hast jetzt natürlich Frauen, klar, und auch Männer, aber gibt es da irgendwie eine bestimmte Gruppe, die du ansprechen willst, oder ist es breit gefächert? Was ist eure Zielgruppe?
Also ich glaube, wenn man auf die Frauen guckt, die natürlich Kernzielgruppe der Ansprache, sage ich mal, sind, dann haben wir so drei Cluster, sage ich mal, die wir ansprechen. Wir haben so unser Core-Client, wie man so schön sagt, ist wahrscheinlich die Frau, die jetzt entweder gerade frisch in der Führungsposition drin ist oder gerade auf dem Weg dahin ist, sich dahin zu entwickeln, Role Models haben will, gute Geschichten haben will. Wir haben auch viele Service-Stücke bei uns im Heft zum Thema Krankenkasse, was sollte ich auswählen, privat oder gesetzlich. Nächstes Mal das Thema gut schlafen, das Thema Verhandeln haben wir in Heft 2 mit drin, also wie verhandle ich besonders gut. Deswegen, ja, ist das so, sag ich mal, die Core-Zielgruppe. Dann haben wir die Zielgruppe der Young Professionals, die jetzt gerade aus dem Studium kommen, in ihren ersten Job einsteigen und das als Orientierung vielleicht auch nutzen können. Also auch die Role Models sehen, aber das für die noch ein Step vielleicht weiter weg ist. Und dann haben wir die sogenannte Hero Group, haben wir die genannt. Die tollen Frauen, die jetzt schon in der Führungsposition sitzen, die bei uns ehrlicherweise im Heft genauso gut stattfinden könnten, wie es zu lesen. Das ist unsere sogenannte Hero Group quasi. Auch eine große, das sind eben diese 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen, die es schon geschafft haben und die genauso gut Teil des Heftes sein können.
Und 1,3 Millionen in Deutschland.
In Deutschland,
ja. Ja, okay. Ja.
Mhm. Ist auch ganz schwierig zu recherchieren, haben wir uns auch zusammengeklaubt aus den unterschiedlichsten Daten, tatsächlich über Alter und Berufsstand und Standort und Berufsfelder und haben wir das alles zusammen recherchiert, um dann auf eine Zahl zu kommen. Deswegen sagen wir auch immer circa, weil ob es jetzt 1,3 oder 1,2 oder 1,4 sind, ist bei der Recherche nicht auf die letzte Hinterkommazahl quasi recherchierbar.
Ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt auch mal ein bisschen mit dem Magazin beschäftigt. Wir haben uns das angeguckt, wir haben uns die Seite angeschaut und es ist so, einmal vielleicht zur Vorinfo, im letzten Jahr gab es eine Studie, in der aufgezeigt wurde, dass beispielsweise nur 6% von ChefredakteurInnen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Und auch das schätzungsweise, das ist halt, da gibt es auch fast keine Zahlen zu, dass es schätzungsweise auch nur ungefähr knapp 3% unter den Journalisten gibt, die einen Migrationshintergrund haben. Wenn man jetzt auch durch euer Magazin blättert, das ist ja auch bei anderen Magazinen so, sieht man hauptsächlich weiße Frauen. Ich würde mal schätzen, der Mittelschicht. Warum ist das deiner Meinung nach so? Ist das gewollt oder ist das einfach aufgrund der derzeitigen Medienlandschaft so?
Also darüber habe ich viele Diskussionen geführt, weil ja, da haben wir noch Nachholbedarf. Heft 1 ist natürlich entstanden, sehr stark aus meinem Netzwerk geprägt, einfach weil ich da tolle, also deswegen auch mit einem sehr starken Digitalschwerpunkt, sage ich mal, was die Themen angeht und auch was die ProtagonistInnen angeht. Da haben wir noch Nachholbedarf, darüber habe ich viel gesprochen. Alef Dorn, eine ganz geschätzte Kollegin, die Chefreporterin von Media Pioneers, von Gabor Steingart, hat auch gesagt, sie würde sich wünschen, sie findet das Heft ganz toll, aber sie würde sich wünschen, dass noch mehr Frauen mit Migrationshintergrund stattfinden. Sie hat absolut recht und da ist uns das passiert. Wir sind ja auch nicht frei von Mustern, sage ich mal. Da ist uns das passiert, was, glaube ich, ganz vielen Heften passiert, insgesamt auf das Thema Frauen. Wir haben heute gerade wieder irgendwie bei LinkedIn veröffentlicht, so dass ein Listing von deutschen Startups mit 22 tollen Startups to watch in 2021 aus einer rein männlich dominierten Startup-Welt. Also da gibt es kein einziges Startup in dieser Liste, das zumindest von einer Frau mitgegründet wurde. Ich glaube einfach, warum? Weil nicht explizit geguckt wird, welche tollen Startups gibt es denn, die vielleicht von Frauen zumindest mitgegründet wurden. Und da ist uns das genau das ist uns gleich passieren. Deswegen, ich übe immer in meiner Sprache zum Beispiel, immer UnternehmerInnen zu sagen. Auch das gelingt mir nicht immer, weil es einfach so als Muster drin ist. Und genauso müssen wir dieses Muster aufbrechen, dass wir nicht nur darauf gucken, eben, dass Diversität hat nicht nur was mit Geschlecht zu tun, sondern eben auch mit dem zum Beispiel Migrationshintergrund und oder mit dem Hintergrund, wo wir alle herkommen. Und deswegen, also in Ausgabe 2 haben wir da viel doller drauf geachtet. Ich glaube, da können wir jetzt einen Maßstab setzen, der denen, die uns das zurückgemeldet haben, gerecht wird. Oder ich hoffe es zumindest. Aber ja, das ist ein Riesenpunkt. Das hat nicht nur was mit der Medienbranche zu tun. Da gibt es auch ganz tolle Frauen. Tatsächlich bei den Autorinnen und Autoren, also wir haben bisher, glaube ich, fast nur weibliche Autorinnen, die für uns schreiben, die Kolumnisten ausgeschlossen. Da haben wir tatsächlich erstmal darauf geachtet, dass wir die Ressorts gut abgebildet kriegen. Also, dass wir für den Health-Bereich jemanden hinbekommen, die in Health-Themen besonders gut ist, für Wirtschaftsthemen, Finanzhintergrund und. Und da werden wir jetzt in zweiter Linie auch nochmal darauf achten, dass wir vielleicht nicht nur die weibliche Perspektive durch die Autorinnen bekommen, sondern vielleicht auch eine Multikulti-Perspektive, sag ich mal, in Anführungszeichen.
Genau, jetzt nochmal so ein bisschen zum Thema Frauen und Führungskräfte oder Frauen und Führungsstile auch. Du bist selber Führungskraft. Was würdest du denn sagen, welche Unterschiede gibt es so zwischen den zwischen dem Führungsstil von Männern und Frauen, die dir vielleicht auch so begegnet sind oder die du gut benennen könntest?
Also ich glaube, ich fange mal an mit einem Vorurteil. Ich glaube, dieses ganze Thema Empathie und Frauen sind weicher und kommunizieren besser und so. Das kann, wie bei allem, was man so sagt, wie bei allen Vorurteilen, die es so gibt, ist da immer ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich habe gesehen oder aus meiner Erfahrung heraus, sind die Frauen, die richtig erfolgreich sind als Führungskräfte, führen gar nicht so viel anders als Männer, die gut führen. Ich glaube, da gibt es ja auch nochmal einen riesen Unterschied. Ich glaube, dass Frauen, weibliche Führungskräfte, besonders sind dadurch, dass sie mehr reflektieren. Ich glaube, dass tatsächlich, also gerade deswegen sage ich, gute männliche Führungskräfte reflektieren eben auch, kommunizieren gut. Also die passen sich dem an, was ihr Team auch braucht. Und da unterscheiden sich Männlein und Weiblein dann nicht mehr so immens. Das ist bei schlechten Führungskräften so. Aber wie überall gibt es männliche schlechte Führungskräfte, aber auch weibliche schlechte Führungskräfte. Und ich glaube, das hat ganz viel mit dem Thema Reflexion zu tun. Auch da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe mit 26 gegründet, war mit 26,5 das erste Mal Führungskraft von einer Person. Mittlerweile eben von 12 Leuten bei D-Level, 4 bei Strive. Und ich war am Anfang mit Sicherheit, also ich habe mich viel zu wenig mit mir selber beschäftigt, sowohl wie will ich denn führen? Was will ich für ein Team haben? Was will ich für Werte im Unternehmen haben? Was habe ich für eine Vision für meine Unternehmen oder für mein Unternehmen? Um darauf basierend A, Leute einzustellen und B, diese Leute dann auch zu führen. Und ich glaube, eine gute Führungskraft oder ein guter Führungsstil beginnt mit Selbstreflexion. Und das habe ich hart lernen müssen auch. Kommunikation, einer der krassesten Sätze oder eines der härtesten Learnings in meinem Leben, glaube ich, ist, Kommunikation ist das, was ankommt und nicht, was aus deinem Mund kommt. Ich glaube, dafür, um zu sagen, okay, in meinem Kopf, ich sage so häufig, in meinem Kopf klang es anders als das, was vorne rauskam, Diese Reflexion zu haben, auch sich selber Fehler einzugestehen, zu sagen, hey, ne, so wie ich sage, ich habe auch alte Muster in mir drin, wo ich nicht GründerInnen immer sage, sondern manchmal mir das auch rausrutscht mit Gründer, ne, so da zu sagen, hey, da bin ich nicht perfekt und deswegen erwarte ich das auch nicht von meinem Team, dass sie in allem perfekt sind. Ich erwarte nur, dass sie Bock haben, das zu lernen, also dass sie Lust haben, besser zu werden. Und deswegen diese, ja, ich glaube, Reflexion ist das Entscheidende. Das hat nichts mit Männlein oder Weiblein zu tun, aber zwischen einer guten und einer schlechten Führungskraft.
Genau, du sagtest die Reflexionsfähigkeit als ein Punkt. Was sind noch Dinge, die Frauen als Führungskräfte tendenziell besser machen?
Ich glaube, ihr Team mitzunehmen, also nicht als selbstverständlich zu erachten, dass kommuniziert oder eben nicht kommuniziert werden muss. Also jetzt gerade während Corona, glaube ich, wo eine eher Überkommunikation wichtig war, weil wir uns alle nicht mehr so viel sehen, war es extrem wichtig, sehr viel zu kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, ich habe da jetzt keine empirische Studie zugesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frauen das leichter gefallen ist. Und sich vielleicht auf die andere Seite oder in die andere Seite besser reinzuversetzen, also in andere Bedürfnisse besser reinzuversetzen. Auch da kenne ich wahnsinnig tolle Männer als Führungskräfte, die das extrem gut können. Aber vielleicht, wenn man so Stereotype bilden will, wäre das wahrscheinlich noch was Frauen tendenziell besser können.
Ja, es ist ja oft, gerade wenn es um dieses Thema geht, so Frauen als Führungskräfte, Männer als Führungskräfte, ist ja oft immer so dieser Satz im Raum oder diese Annahme, so dass Frauen als Führungskräfte jetzt irgendwie die neue Männer werden müssen oder genau wie Männer werden müssen. Das ist jetzt natürlich, also würdest du sagen, müssen wir von Männern eher lernen oder ist es sogar unsere Chance oder unsere große Stärke, dass wir, oder ist es besser, dass wir anders sind oder als Führungskraft?
Also ich glaube, der größte Irrglaube, den man als Frau machen kann oder haben kann, ist, dass wir jetzt die besseren Männer werden müssen. Wir sind anders, wir sind vom Naturell her anders gestrickt. Deswegen glaube ich, man will ja auch nicht irgendjemandem nur nacheifern, sondern ich hatte nur eine einzige Chefin in meinem Leben, eine ganz tolle Chefin, von der ich mir ganz viel abgeguckt habe. Aber ich habe mir immer angeguckt, wie macht sie das und habe es auf meine eigene Art übersetzt. Oder in meine eigene Art übersetzt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir müssen nicht die besseren Männer werden. Wir müssen nicht, also ja, ich war unter anderem in der Politik auch erfolgreich, so blöd es klingt, weil ich in der Lage war, am Ende mit den Jungs am Tresen noch den letzten Shot zu kippen. So, ne, das ist so ein typisch männliches Ritual, irgendwie lange noch an der Bar zu sitzen und zu saufen. Aber das heißt nicht, dass ich die gleiche Menge an Alkohol vielleicht getrunken habe. Aber ja, ich war dabei, als die Deals gemacht wurden. So. Und sich da so ein paar Gepflogenheiten, glaube ich, anzupassen, die es gibt, das ist richtig. Muss ich deswegen alles so machen wie Männer? Nein. Vielleicht kann ich ja auch ein neues Ritual irgendwie implementieren. Aber ich glaube, um solche Dinge aufzubrechen, muss man sie erstmal vielleicht mitmachen, angucken, daraus lernen und dann vielleicht in eine Verbesserung gehen.
Also eher so ein Adaptieren wahrscheinlich, ne? So ein bisschen.
Ein Adaptieren und sich und das auf die eigene Art übersetzen. Also wir müssen nicht alle in Hosenanzügen rumlaufen, um eine gute Führungskraft zu sein. Ich liebe es, ich habe heute auch wieder ein Kleid an, ich liebe es, mich auch feminin zu kleiden. Auch passiert mir dadurch, dass häufiger mal, dass ich in den Raum komme und unterschätzt werde, bestimmt. Aber mir hat deswegen noch nie jemand nicht zugehört. Und wenn sie mir dann zuhören, dann gibt es manchmal eher eine schöne Überraschung.
Ja, ich glaube, das ist halt auch dieses mit dem, ne, diesem äußeren Erscheinungsbild, das man natürlich als Frau hat. Und was du schon genauso sagst, dann komm mal im Kleid und es wird sofort vorausgesetzt, okay, die ist jetzt total weiblich und total träumerisch oder was da irgendwie immer losgeht. Und da müssen wir natürlich total von wegkommen, ne? Also sowohl Männer als auch Frauen.
So. Mir ist es auch schon passiert, dass ich in den Raum gekommen bin und irgendjemand meinte, wann denn der Kaffee käme.
Ja,
also, weil sie dachten, ich würde den Kaffee bringen. So.
Klar,
also, aber da muss man, glaube ich, als Frau mittlerweile, wir wissen, dass es solche Situationen gibt. Wir wissen, dass das passieren kann. Und da muss man sich vielleicht einfach zwei, drei Sätze irgendwie im Bunker der Sätze, sag ich mal, irgendwie abspeichern. Was passiert, dass man schlagfertig sein kann in solchen Situationen. Ne? Wir wissen alle, wie es ist, wenn wir irgendwie auf Klamotten angesprochen werden. Oh Mensch, das betont aber die Taille gut. Oder Mensch, das ist aber ein toller Ausschnitt oder so. Vollkommen inappropriate. Aber wir wissen, dass es leider eben passieren kann. Und deswegen umso wichtiger, glaube ich, dass man da in seiner kleinen Sprücheschatulle ab und zu den einen oder anderen Spruch schon mal abspeichert, um dann schlagfertig genug reagieren zu können.
Ja, oder halt auch dieses, ne, dass nur weil man sich irgendwie gern zurecht macht oder sich irgendwie schön kleidet als Frau, oder so, heißt das halt nicht, dass man irgendwie inkompetent ist oder blöd oder, also das ist ja auch immer so oft, ne, wenn du dann irgendwie nett aussiehst und so weiter. Naja. Großes Thema.
Absolut.
genau, und noch ein großes Thema, was aber vielleicht hast du eine ganz kurze, knappe Antwort für uns. Und zwar, das ist natürlich eine Frage, die wir dir irgendwie an der Stelle irgendwie gerne stellen würden, was du denn persönlich von der Frauenquote hältst.
Das ist wirklich schwer in einer kurzen Antwort. Ich ja. persönlich finde das Instrument der Frauenquote nicht ideal, weil ich glaube, dass es dazu führen kann, dass eine Frau, die in einen Vorstand zum Beispiel kommt oder so, mit anderen Augen gesehen wird, und dass Männer eher dazu neigen, dann zu sagen, die sitzt da ja nur, weil es diese Quote gibt. Ich sehe, dass ich was tun muss. Ich bin dafür, dass wir vielleicht andere Hebel finden über Sichtbarkeit. Ich verstehe jede Frau, die für eine Quote ist. Auch da hat sich, glaube ich, mein Blickwinkel ein bisschen geändert. Man kann halt bei so einer Frage nicht sagen, jein. Ja, ich finde Teile gut, ich finde andere Teile nicht. Man muss ja irgendwann entscheiden, soll sie eingeführt werden oder nicht. Und da habe ich gesagt, okay, ich hätte mich, glaube ich, in letzter Instanz dagegen entschieden und hätte andere Mechanismen zu wählen. Aber ich verstehe den Ansatz und ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Ergebnis und hoffe, dass die Frauenquote dazu führt, dass es besser wird und nicht, dass es schlechter wird.
Aber so richtig eine Alternative dazu gibt es ja auch nicht, ne? Also
ja, ich glaube halt nicht an Bestrafung, sondern ich glaube eher an Positivförderung. Ich fände es viel spannender, irgendwie mal zu überlegen, welche Subventionen könnte man vielleicht Unternehmen geben, wenn sie schon in der Lage sind, irgendwie Frauen auf der zweiten, dritten, vierten Führungsebene, sag ich mal, da schon gewisse Quoten zu erfüllen und dafür Steuererlassungen zu Erleichterungen zu bekommen oder. Das ist immer leichter, glaube ich, als zu verordnen, irgendwie das oben genau in der ersten Führungsetage, sag ich mal, dann die Frauen sitzen müssen. Gerade weil der Karriereknick ja doch meistens zwischen 30 und 40 kommt. Und das ist in den seltensten Fällen das Alter, in dem man schon in einen Vorstand einzieht.
Also praktisch ein guter Anfang, gute Intention, aber noch ausbaufähig.
Genau.
Ja. Ja. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die jüngeren Frauen holt oder vielleicht auch auf Mädchen in den Schulen, wie meinst du, sollte die Förderung aussehen? Sollte da noch stärker auf Förderung gerade bei Mädchen jetzt in Bezug auf Wirtschaft eingegangen werden? Ist das vielleicht auch etwas?
Also gerade bei der Jobwahl, ne? Also was ich immer in der Schule vermisst habe, ist so ein bisschen, ich bin noch aus einer dieser Generationen, wo man irgendwie zu so einem komischen Institut gegangen ist, da irgendwas in so einen Computer eingegeben hat.
Das haben wir auch noch gemacht.
Genau, also Wahnsinn, wie lange es das noch geben wird. Da kam raus, ich könnte Pastorin werden und alles Mögliche, was dann irgendwie für jemanden Extrovertiertes irgendwie passen könnte. Ich finde, dass in der Schule und auch im Studium viel zu wenig auf Sinnhaftigkeit und auf Jobs mit Zukunft eingegangen wird. Also unsere Welt verändert sich, Technologie übernimmt. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle Arbeitskräfte auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Und ja, ist es mit Sicherheit zukunftsträchtiger, in den Bereich IT oder Data einzusteigen oder Online-Marketing oder wie auch immer, als heutzutage in Jobs einzusteigen, die halt immer mehr abgebaut werden. Ne? Also Filialen werden immer mehr geschlossen. Da irgendwie zu sagen, ich will Filialleiter von bei Lidl, Aldi, wem auch immer werden, ist vielleicht nicht der Job mit der mit dem Zukunftsausblick wie in Technologieberufen. Und das schmackhaft zu verkaufen und auch zu sagen, hey, IT ist nicht stumpf Einsen und Nullen hintereinander rein, sondern ist durchaus ein kreativer Beruf. Ich glaube, da könnte ganz viel noch passieren, damit irgendwie Mädchen auch Lust kriegen auf solche Jobs.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch so ein bisschen eher dieses, was ist denn meine Persönlichkeit, was kann ich denn gut, auch so ein bisschen fördern. Das ist das, was mir zum Beispiel früher total gefehlt hat, dass ich nach dem Abitur überhaupt nicht wusste, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich wusste auch überhaupt nicht, welcher Studiengang wäre denn überhaupt was für mich. Und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, weil ich dachte, naja, hast du ja erstmal was. Und habe ich halt eine Ausbildung gemacht, war dann auch okay. Und habe dann studiert, aber es dauert halt auch, ne? Also dass man so ein bisschen darauf vorbereitet wird, einfach welcher Studiengang passt.
Und das wird ja immer heftiger, weil die Jungs und Mädels heutzutage mit 17 irgendwie aus der Schule teilweise rausgehen. Ne?
Ja.
Also das ist, also ich mit 19 war ehrlicherweise schon überfordert, deswegen habe ich was studiert mit Jura, was ich danach nie wieder gebraucht habe.
Ja. Das ist aber häufig so, ne, dass man was anderes macht.
Ja, habe ich. Also ich habe auch etwas ganz anderes studiert. Aber ich glaube, es ist auch in der Schule, gerade wenn es um diese Berufsfindungssachen geht, man hat auch immer, finde ich, gar nicht so eine Vorstellung. Dann sitzt man da mit 18, 19 und hört diesen Job und weiß immer gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Und da, finde ich, muss zum Beispiel auch mit Praktika etc. muss ganz anders angesetzt werden. Ich meine, wir sind alle in diese Arbeitsagentur da irgendwie gerannt und das wird immer noch. Und das hat uns allen letztendlich nichts gebracht.
Nee, in der und Tat. Historin ist aus mir nicht geworden.
Nee, ganz andere Richtung. Ja, total.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in deinen Lebenslauf guckt, du hast ja wirklich viele Stationen schon durchlaufen, du hast viel gemacht, hast wahrscheinlich auch dich immer wieder neuen Herausforderungen irgendwie stellen müssen. Welche Eigenschaften haben dir persönlich dabei geholfen, dich da durchzubeißen?
Oh, ich glaube, also ein sehr guter Freund hat mir irgendwann mal gesagt, meine größte Qualität sei, dass ich durchziehe. Ich probiere Dinge nicht, also ich teste Dinge an, ja, und verwerf sie dann entweder relativ schnell, wenn sie nicht funktionieren, oder ich ziehe halt wirklich durch. Ich mache in den seltensten Fällen 50%, ich bin absoluter 130% Mensch. Ich mache einfach, also ich verharre nicht so lange in der Theorie, ich setze schnell um, um eben schnell zu testen. Und ich bin sehr wenig angstgetrieben. Das ist etwas, das ist mir mit Sicherheit nicht angeboren worden. Das habe ich auch nicht in dem Sinne gelernt. Das ist irgendwie, glaube ich, in mir drin, weil ich einfach ein Grundvertrauen darin habe, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass ich die Fehler aber schnell merke und nicht nochmal mache. Und deswegen glaube ich, so die Kombination ist ganz gut, um Dinge auszuprobieren, am Ende durchzuziehen. Dazu gehört halt auch viel Disziplin, ne? Also es gibt auch Tage, wo ich morgens aufstehe und überhaupt keinen Bock habe. Und jeder, der denkt, selbstständig zu sein, Unternehmerin zu sein, Führungskraft zu sein, sei ja so easy, weil man könnte ja alles bestimmen. Nee, ich bin Vorbild und ich erwarte, dass von mir selber, dass ich im Zweifelsfalle früher als meine Mitarbeiter im Büro sitze und später gehe. Nicht, weil ich mehr Stunden runterreißen muss, sondern weil ich Vorbild bin. So, und ich kann nicht erwarten, dass meine Leute hier 100% geben, wenn ich nur 80% gebe.
Und kannst du vielleicht mal, das ist vielleicht auch ein bisschen zu pauschal, aber vielleicht kann man mal so ein bisschen zusammenfassen, welche Eigenschaft man eigentlich braucht, um in so einer männerdominierten Welt und auch in diesen männerdominierten Unternehmen sich so ein bisschen zu finden oder dich auch durchsetzen zu können. Also nicht nur von, du hast jetzt eben von Disziplin gesprochen, aber auch, muss man jemand sein, der absolut schlagfertig ist beispielsweise? Sollte man ein offener Mensch sein? Was sind da so die Kriterien?
Also ich glaube, Schlagfertigkeit hilft auf jeden Fall, um auch in den Situationen sich selber nicht klein zu fühlen. Also, sondern immer auf Augenhöhe zu bleiben, wenn jemand anders, es gibt viele Männer leider, gibt auch Frauen davon, aber es gibt deutlich mehr Männer davon, die dich, egal auch da, ob als Mann oder als Frau, kleiner machen, um sich selber zu erhöhen. In solchen Situationen hilft es total schlagfertig zu sein, um immer wieder die Augenhöhe irgendwie zu finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, eine gewisse Geduld in Anführungszeichen zu haben, oder Durchhaltevermögen vielleicht eher. Nicht alles, man kann die Welt nicht von heute auf morgen komplett ändern, sondern es ist ein stetiges, eine stetige Arbeit. Und in manchen Bereichen, das klingt total bescheuert im ersten Moment, aber ein bisschen stumpf zu sein. Ich glaube, dass ganz häufig ich in Situationen war, wo Sexismus oder irgendwelche unangenehmen Anspielungen oder so bestimmt eine Rolle gespielt haben. Das bei mir aber, weil ich das als, ich höre das nicht irgendwie, ne? Also, weil das ist für mich gar keine Option, das anzunehmen. Und in solchen Momenten vielleicht manchmal ein bisschen stumpf drüber wegzuhören, macht einem das Leben zumindest leichter.
Ja, und sich wahrscheinlich nicht jeden Kommentar irgendwie da.
Ja, zu Herzen zu nehmen. Genau, nicht zu persönlich nehmen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja. Nicht, also viele Dinge einfach nicht, da neigen wir Frauen leider auch manchmal dazu, nicht so persönlich zu nehmen, sondern das einfach zu sagen sei, das hat gerade nichts mit mir zu tun.
Ja, und das ist ja auch oft, denn wenn solche Kommentare kommen, ist es ja meistens auch Problem der Person, die diesen Kommentar loslässt.
Eben, ich glaube 99% ja, der Fälle.
Richtig, ja. Richtig. würdest du denn auch sagen, dass es eigentlich jede Frau, egal aus welcher Schicht, aus welchem Background etc., dass die es in eine Führungsposition schaffen kann?
Grundsätzlich ja. Solange eine Intelligenz vorhanden ist, ein Ehrgeiz vorhanden ist, glaube ich schon. Also andersrum, es wäre schlimm, wenn ich das nicht glauben würde. Dann würde ich den Glauben irgendwie verlieren, dass unsere Welt gerecht ist. deswegen habe ich vorhin gesagt, ich hatte auch viel bessere Startvoraussetzungen, glaube ich, als viele andere. Auch weil meine Eltern finanziell irgendwie mich, also ich bin in einem gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern sind keine Multimillionäre und trotzdem hatten sie immer genügend Geld, damit ich irgendwelche Hobbys machen konnte, mich fortbilden konnte und dass ich vor allen Dingen keine Angst hatte. Deswegen habe ich schon, ich komme aus einem privilegierten Haushalt und hatte es deswegen leichter. Ich glaube, dass man als junger Mensch, der nicht aus einem privilegierten Haushalt kommt, ist natürlich viel, viel schwerer. Aber es gibt Gott sei Dank ja so viele Beispiele von tollen Menschen, bei denen der Hintergrund keine Rolle gespielt hat. Und die beweisen, das sind die Role Models, die wir eben auch zeigen müssen. Und die beweisen, dass es eben funktionieren kann. Und das ist alles so ein bisschen auch eine Sache der, nicht nur, aber auch eine Sache der inneren Einstellung ist.
Ja. Hast du da ein Beispiel für?
Ich glaube, Steve Jobs kam jetzt auch nicht aus riesigen Verhältnissen, ne? So, also ich glaube, ich glaube auch Elon Musk ehrlicherweise nicht. Also ich habe jetzt ehrlicherweise da jetzt nicht riesig recherchiert, weil mich immer die Person mehr interessiert als der Hintergrund der Person. Müsste man mal, ist vielleicht ein spannendes Thema, nehme ich mal mit fürs Drive, vielleicht mal zu recherchieren eigentlich, was ist denn der Background der erfolgreichsten, weiß ich nicht, 10% der Führungskräfte in Deutschland oder der von 10 tollen Führungskräftefrauen oder wie auch immer. Spannendes Thema.
Total. Wir hatten vorhin schon mal das Thema so ein bisschen Karriereknick, so ein bisschen gestreift. Dann kam uns, also wenn wir jetzt so nachdenken über Baustellen, ne, die es immer noch gibt beim Thema Frauen in der Wirtschaft, Frauen in Business und so weiter. Eben da ploppt Karriereknick natürlich auf, da ploppt die Gender Pay Gap auf. Was würdest du sagen, was gibt es noch für Baustellen?
Naja, am Ende ist dieses leidige Thema in Anführungszeichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ne? So, das fängt an bei dass es nicht genügend Betriebskitas gibt, so dass es nicht genügend Möglichkeiten gibt, das eigene Kind vielleicht auch in der Nähe zu haben den ganzen Tag über. Es gibt nicht genügend Jobs, die in Teilzeit auch, also genügend Unternehmen, die Führungskräfte auch in Teilzeit einstellen, so dass man eben eine Möglichkeit hat, das irgendwie zu vereinen. Shared Jobs, also dass eine Führungskraft auch, dass eine Führungsposition auch von zwei Menschen auch abgebildet werden kann und. Also ich glaube, da ist die Liste unheimlich lang. Am Ende ist es, glaube ich, das ist alles immer so, das sind so viele Forderungen immer in Richtung Politik und in Richtung Unternehmer oder Arbeitgeber. Am Ende müssen wir als Gesellschaft vor allen Dingen, glaube ich, anfangen, ganz stark umzudenken. Wir haben jetzt in Ausgabe 2 einen ganz tollen Artikel, der Damenwahl heißt, und wie Frauen sich heutzutage auch aussuchen können, dadurch, je nachdem, welchen Partner sie an ihrer Seite haben oder eben keinen Partner an ihrer Seite haben, wie ihre eigene Karriere auch verläuft. Von Modellen von beide arbeiten 40 Stunden, also beide machen Karriere, über der Mann steckt zurück, über ich entscheide mich als Frau irgendwie gar nicht zu arbeiten, von Männlein und Weiblein stecken jeweils zurück. Hatten wir auch Ruben Ritter von Zalando hat ja auch gesagt, er geht jetzt raus, weil er sagt, er möchte jetzt seiner Frau eben auch den Vortritt lassen für die nächsten Jahre, was ihre Karriere angeht. Und das finde ich schon, also da gibt es unterschiedliche Lebensentwürfe und da ist unheimlich wichtig, dass man, glaube ich, darauf achtet, was passt auch zu mir und dass die Gesellschaft das dann akzeptiert. Ne? Also mein Freund ist auch nicht der Karrierist vor dem Herrn und vielleicht kommt er genau deswegen gut klar, dass er sagt immer so, von uns beiden ist klar, wer das Alpha-Tier ist. So, und ja. er hat aber genügend Cojones, würde man wahrscheinlich ja. sagen, um da nicht in seinem Ego irgendwie sich blockiert zu fühlen, sondern
in seiner Männlichkeit.
Ich glaube, da muss die Gesellschaft umdenken.
Auf jeden Fall.
Großes Thema.
Gerade wenn man um dieses Umdenken auch spricht, ist es ja auch so, dass Frauen sich häufiger weniger zutrauen und dass auch sich Frauen häufig gerade in der Karriere, die ja auch mit sehr hohen Aufstiegsmöglichkeiten zu tun haben, nicht so richtig zutrauen, was ja auch so ein bisschen gesellschaftlich, oder was heißt ein bisschen, was sehr gesellschaftlich ja auch geprägt ist und was in uns allen so ein bisschen vorherrscht. Aber wo stehen wir uns denn da am meisten eigentlich im Weg? Weil ich glaube, häufig stehen wir uns ja auch selber im Weg.
Ja, wir stehen uns manchmal mit dem Glauben an uns selbst, glaube ich, im Weg. Also, dass wir uns selber vielleicht unterschätzen. Das ist mit Sicherheit was. Sich auch vielleicht nicht das Recht rauszunehmen, manchmal an gewissen Stellen, nicht um Hilfe zu bitten. Ich finde, das ist, glaube ich, einer der gravierendsten Punkte in meinem Leben. Mir war es noch nie peinlich, um Hilfe zu bitten. Ist aber eine Frage, wie man es macht.
Ja.
Also ich glaube, da ist wahrscheinlich eine ganz lange Liste, wo wir, also, und das ist so individuell, das fällt mir immer unheimlich schwer, weil ich bin so ein, also ich stehe mir ganz häufig selbst im Weg, in dem ich Muster im Kopf habe, denen ich selber gerecht werden will. Weiß ich nicht, ich habe früher immer gedacht, irgendwie, wenn ich keine 80-Stunden-Woche habe, bin ich als Unternehmerin nichts wert, so ungefähr. Mhm. Bis ich immer begriffen habe, so viel cooler, wenn ich meine Woche in 40 Stunden schaffe und sagen kann, hey Leute, ich habe hier ein Unternehmen und ich schaffe es im Idealfall sogar unter 40 Stunden und nicht sage, ich habe diese Woche hier wieder, ne, Gorilla-Mann nenne ich sie immer, so diese Gorilla-Mentalität irgendwie. Ich habe diese Woche 80 Stunden gearbeitet, um darauf stolz zu sein. Also ich glaube, so verschiedene Muster, die im Kopf oder verschiedene, die aus unserer Erziehung kommen, aus einem Wertesystem herauskommen, aus was wir gesehen haben, rauskommen, diese Muster zu durchbrechen, glaube ich, das wahrscheinlich, um sich selber nicht im Weg zu stehen, das Wichtigste.
Ja, die sind ja maßgeblich beteiligt. Ne? Die spielen ja total in deinem ganzen Sein und alles total große Rolle. Ja, total.
Auf jeden Fall. Zum einen stehen wir uns halt selber im Weg. Zum anderen ist es ja aber auch so, dass man häufig hört, dass Frauen sich auch gegenseitig im Weg stehen, weil halt gerade die Führungspositionen nicht so breit gefächert sind, die Auswahl ist nicht so groß. Je höher man kommt, desto weniger Frauen sind vertreten, aber auch desto weniger Plätze sind da. Und da geht das Treten nach unten dann doch manchmal schon los. Wie ist denn das in der Wirtschaftswelt eigentlich? Wie ist da so dieser Zusammenhalt von Frauen? Sollten wir uns eigentlich eher die Hand reichen oder müssen wir mal noch die Ellbogen ausfahren?
Also unbedingt Hand reichen. Und ich glaube, da muss man schon mal aufhören mit dem Irrglaube, dass es weniger Plätze gibt. Also warum gibt es denn weniger Plätze? Nur weil gesagt wird, jetzt momentan irgendwie, wenn eine Frauenquote dann kommt, dass man sagt, irgendwie 30% in den Vorständen, also von 6 Vorständen müssen 2 weiblich sein, heißt ja nicht, dass nicht 6 weiblich sein können. Also von daher...
das stimmt, ja.
Da glaube ich erstmal, also da die Scheuklappen einen Ticken weiter aufmachen und erstmal sagen, also genügend Plätze gibt es für uns alle. So, und ich glaube, dass ich halte es für falsch, nur unter Frauen zu netzwerken, sich nur auf den Support von Frauen zu verlassen. Dafür gibt es noch zu viele Männer in Führungspositionen oder in entscheidenden Positionen. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig den Rücken stärken, wenn wir nicht gegenseitig uns vielleicht auch unsere Learnings miteinander teilen, uns auch verantwortlich fühlen, eine nächste Generation an Frauen in gute Positionen zu heben, ich glaube, dann wird es schwierig, ehrlicherweise. Dann gibt es nämlich am Ende mehr Plätze als geeignete Frauen. Und ich glaube, in diese geeignete Frauen gibt es vielleicht schon, aber die dann in der Karriere auch schon so weit sind, dass man sie dann befördern kann. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer darauf achten, gezielt einfach Frauen schon in eine Pole-Position zu setzen, aus der sie dann selber durchstarten können und sich in den Vorstand hocharbeiten können.
Ja, wir haben jetzt aber tatsächlich auch nur noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, die stellen wir halt jeder unserer Gästinnen und am Ende der Folge. Und die ist, mit welcher Frau würdest du denn gerne mal einen Tag lang tauschen und warum?
Tauschen? Spontane Reaktion wäre wahrscheinlich Angela Merkel.
Das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal.
Ja, weil ich das unheimlich spannend finde. Ich hatte, als ich im Bundesvorstand der Jungen Union saß, das Glück, sie einmal im Jahr treffen zu dürfen, für 4 Jahre in so einer kleinen Gruppe mit 20, 30 Leuten.
Wie war's?
Ich habe selten einen Menschen, vollkommen egal ob Frau oder Mann, selten einen Menschen getroffen, der so beeindruckend war oder ist. Diese Frau ist in der Lage, auf jedes Thema, ohne dass 3 Berater neben ihr sitzen und ihr ins Ohr flüstern, immer eine kompetente, passende Antwort zu geben. Ich habe selten jemanden erlebt, der so einen geilen Humor hat. Also geiler Humor. Und Frau Merkel in einem Satz fällt schwer, ich weiß, aber wirklich unfassbar. Die Trump-Parodien von ihr sind legendär, tatsächlich.
Trump-Parodien?
Ja, das habe ich nicht mehr mitbekommen im Bundesvorstand, aber ich glaube, sie ist in der Lage, Trump extrem gut zu parodieren, habe ich mir sagen lassen.
Cool.
Und gleichzeitig irgendwie auch eine herzliche Person. Also deswegen, mit der würde ich ehrlicherweise wahrscheinlich lieber noch einen Tag verbringen, als einen Tag mit ihr zu tauschen. Mhm. Tauschen. Vielleicht abstrus, aber wir haben in Heft 2 eine ganz tolle Geschichte über eine Frau, die ein Family oder die Family Office von sehr wohlhabenden Familien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten leitet und dort Frauen enabled, ihre eigenen Finanzen zu übernehmen. Und Ich glaube, ich hätte unheimlich Lust, mit einer dieser Scheichtöchter und so weiter, ne, Prinzessinnen und so weiter, mal einen Tag zu tauschen, um mal die Perspektive zu kriegen, wie es ist, wenn du als Frau nicht alle Rechte hast, wenn du als Frau verhüllt durch den Tag gehst, wenn du als Frau weniger Entscheidungsoptionen hast und. Einfach nur, um das nachempfinden zu können, weil es eine so andere Kultur ist, die ich mir so wenig vorstellen kann, weil ich so frei aufgewachsen bin. Deswegen, auch wenn es dann vielleicht nicht der schönere Tag wäre, es wäre, glaube ich, ein sehr lehrreicher Tag und vielleicht auch einer, der genau für den Perspektivwechsel gut ist. Ja.
Sag mal was Neues. Das hatten wir tatsächlich noch nicht.
Stimmt.
Ist ja auch nicht, weil es eine Wunschvorstellung ist, sondern eher, um einen Perspektivwechsel zu kriegen.
Ja. Genau.
Ja, dann cool. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr
aufschlussreich. Ja. Danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Vielen Dank. Und vielleicht genau, magst du noch sagen, Strive, wie kommt das immer raus?
Also genau, alle 2 Monate. Wir sind jetzt gerade kurz vor der Abgabe von Heft 2. Das erscheint am 25. März. Heft 1 ist draußen, kann natürlich noch gekauft werden. Und im Laden gibt es dann, wie gesagt, ab dem 25.3. Ausgabe 2. Online ist jede Ausgabe jederzeit erhältlich.
Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal Laut und Weiblich folgt.
Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in 2 Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.